Das Jahr 2003 ist in vielerlei Hinsicht wegweisend. Nicht nur, weil der Distelfink zum Vogel vom Jahr gekürt worden ist, nein, es war auch das Jahr, in dem die trübe Aussicht, die der Kanton in den vergangenen Jahren hatte, in eine fortschrittliche Aufbruchsdynamik verwandelt worden ist. Es ist das Jahr, in dem die Gemeindestrukturreform auf offiziellen Wegen ihren Anfang nimmt.
Hochvertraute, liebe Mittlandleute.
Du sagst, wenn es läuft. Ja.
Grössenordnung rund 70 öffentlich-rechtliche Körperschaften gehabt.
Ich beantrage Ihnen die Bildung von 3 Gemeinden.
Ich bin im Prinzip gegen alles gesehen.
Wo es Leute gab, die befürchtet haben, dass da Krawall wird geben.
Das Erste ist das grössere Meer.
Beschlüsse der Landsgemeinde 2006, 2007. Die sind wirklich extrem.
Das ist ein Projekt vom Ortsgeschichtsverein Engli. Das ist von 70 zu 3. Klarer Gemeindestrukturreform mit Engli im Fokus. Mein Name ist Rolf Stöckli vom Ortsgeschichtsverein Engli. Durch die Folge führt der Ivo Örtli. Du hörst Episode 3, die Wende.
Okay, so ein Projekt fährt ja meistens nicht von alleine an. Dass es also überhaupt zu so einer Gemeindestrukturreform kommen kann, muss vorher noch einiges passieren. Wir haben bereits erwähnt, wie sich einzelne Initiativen um ein Fusionsprojekt gekümmert haben, wie einige Gemeinden sogar schon fusioniert haben. Die grosse Mehrheit aber von den Gemeinden oder doch von den Gemeindebehörden wollten noch nicht viel von Fusionen wissen. Und doch, zwischen den verschiedenen Gemeinden im Dorf entstehen teilweise radikale Differenzen in ihrer finanziellen Situation. Die Finanzlage wird immer prekärer. Und genau das soll sich schon in der Landsgemeinde 2003 dann radikal ändern. Mit der Einführung von der gegenseitigen Unterstützungspflicht. Der letzte Stein, der für die Glarner Gemeindestrukturreform noch zum Rollen gebracht werden muss. Der Fritz Schiesser erinnert sich.
Also man hat dann, die Bewegung hat sich vor allem bei den kleinen Gemeinden im Hinterland ergeben. Vor allem im Grosstal. Die Schulen haben einen eigenen Weg, also die Schulgemeinden haben einen eigenen Weg gegangen, zum Teil zusammengeschlossen. Man hat aber auch sehr viele Schulkreise gehabt. Und jeder Schulkreis bedeutet auch einen Verlust von Demokratie, weil über Schulkreisangelegenheiten entscheidet in der Regel nicht mehr die Gemeindeversammlung, sondern der Schulrat. Und das hat dann dazu geführt, dass irgendwann einmal wirklich Bedarf entstanden ist, gewisse einheitliche Vorgaben zu machen. Man hätte vielleicht beim Kanton früher Vorgaben machen sollen, aber wie das also ist politisch, dass man gesagt hat, die Gemeinden wissen schon, was sie machen müssen. Aber jeder hat etwas anderes gemacht, in bester Absicht. Und am Schluss hat man, oder irgendwann ist man dann an den Punkt gekommen, wo man gemerkt hat, wenn es so weitergeht, haben wir am Schluss eine Gemeindestruktur, die überhaupt nicht mehr zusammenpasst und noch komplexer ist als das, was wir eigentlich im Ausgang hatten. Und das hat dann neben den anderen Punkten, wie die grossen finanziellen Probleme von einzelnen Gemeinden, plus auch die vom Kanton, dazu geführt, dass man eigentlich eine Vorstufenvorlage zur Gemeindestrukturreform hatte, die praktisch nie mehr erwähnt wird. Auf jeden Fall habe ich sie kaum irgendwo gesehen. Und das war eigentlich 2003 in der Landsgemeinde, wo man die gegenseitige Unterstützungspflicht beschlossen hat innerhalb der Gemeinden. Also dass eine Ortsgemeinde und eine Fürsorgegemeinde und eine Schulgemeinde und eine reiche Bürgergemeinde sich zuerst unterstützen müssen, bevor man zum Kanton kommt und Geld holen. Weil der Kanton natürlich auch grosse finanzielle Probleme hatte. Und das hat dann dazu geführt, dass der Regierungsrat sich offenbar gesagt hat, jetzt müssen wir das Heft in die Hand nehmen. Und dass man die finanzielle Einheitsgemeinde 2003 eher ein bisschen überraschend an der Landsgemeinde durchgebracht hat. Wobei es ist eigentlich einleuchtend. Zuerst muss man, bevor man zum Kanton Geld holen geht, muss man zuerst in der Gemeinde schauen. Hat nicht der eine die Kasse noch voll. Und der arme Bruder geht dann zum Kanton oder die arme Schwester Gemeinde geht zum Kanton und holt das Geld dort. Das habe ich als Schulpräsident erlebt. Ich habe problemlos, wir haben problemlos ein Schulhaus bauen. Ich habe gewusst, wenn es ein Defizit gibt, zahlt 3/4 der Kanton, 1/4 zahlt die Ortsgemeinde, Hasle. Also habe ich mir gar nicht graue Haare wachsen lassen wegen dem. Und das ist ein System, das auf die Länge nicht haltbar ist. Und das hat dann alles in dieser finanziellen, wirklich, wo man enorme Defizite geschrieben hat, beim Kanton, bei einem grossen Teil der Gemeinde. Das hat irgendwie dann dazu geführt, dass man gesagt hat, jetzt müssen wir radikal ändern.
Schau, gemäss Artikel 107 vom Bildungsgesetz und Artikel 48 vom Sozialhilfegesetz ist der Kanton nämlich verpflichtet, Defizite von Schul- und Fürsorgegemeinden zu 3/4 zu decken, während die Ortsgemeinde den restlichen Viertel zu übernehmen hat. Die historisch bedingte Regelung macht ihm jetzt aber zu schaffen. Denn der Kanton stopft Löcher, die er eigentlich gar nicht stopfen bräuchte, wenn das dann dafür andere Gemeinden im gleichen Gebiet auch tun könnten. Denn wenn gerade viele von der Schul- und Fürsorgegemeinden defizitär gewesen sind, heisst das nicht immer, dass es den Orts- und Tagwegemeinden gleich gegangen ist. Der Historiker August Rohr erklärt uns die Situation.
Einen entscheidenden Umschwung hat es dann gegeben, wo Anfang, also kurz nach 2000, der Kanton in grosse finanzielle Probleme gekommen ist. Und zwar, weil sehr gute Steuerzahler weggezogen sind. Und das sind nicht natürliche Personen, sondern das sind Firmen, die einfach ihren Geschäftssitz in Glaris hatten und riesige Umsätze, riesige Gewinne hatten. Die sind weggezogen und damit ist der Kanton da gestanden mit Budgets, einem Finanzplan, mit tiefroten Zahlen. Und in dieser Situation hat dann der Kanton gesagt, ja, aber es kann ja nicht sein, dass wir 3/4 der Schuldefizite übernehmen, dass wir die Hälfte der Fürsorgedefizite übernehmen. Und neben zu suchen hat es Ortsgemeinden, hat es Tagme, die eigentlich sehr gut leben, die ihre Steuern auf einem tiefen Niveau behalten können. Darum hat der Kanton dann den Antrag an die Landsgemeinde gestellt, dass die gegenseitige Unterstützung nicht nur zwischen Tagme und Ortsgemeinde gilt, sondern über alle Gemeinden hinweg. Also, wenn die Schule ein Defizit hat, dann muss zuallererst innerhalb der Gemeindegrenzen das Defizit ausgeglichen werden. Das heisst, bei einer reichen Ortsgemeinde, dass die das Defizit zu 100% übernehmen muss. Oder dass auch reiche Tagme in Pflicht genommen werden. Und damit ist eigentlich von der Idee her plötzlich wieder die Einheitsgemeinde auf dem Tisch gelegen. Es hat natürlich rechten Widerstand von Seiten der Ortsgemeinden und der reichen Tagme gegen die gegenseitige Unterstützungspflicht. Aber die Mehrheit der Bevölkerung gefunden oder der Stimmberechtigten, die der Landsgemeinde waren, jawohl, das ist der richtige Schritt.
Das Mittel der Einheitsgemeinde ist eigentlich schon seit der Einführung der neuen Kantonsverfassung im Jahr 1988 möglich gemacht worden. Nur, dass diese Möglichkeit mit Ausnahme von Gemeinden wie Diesbach nur wenig genutzt worden ist. Mit der Annahme von dieser Vorlage aber verpflichtet sich jedenfalls alle Gemeinden, künftig die Defizite untereinander bereits auszugleichen. Der Ausgleichsfonds, sozusagen ein Vorläufer vom Finanzausgleich, ist damit auf alle anderen Gemeinden ausgeweitet worden. Die Frage, ob diese Mehrgleisigkeit und Kleinräumigkeit dann noch Sinn ergibt, ist damit auf kantonaler Ebene dann eigentlich schon beantwortet worden. Kein Zufall also, dass nur kurz darauf mehrere Gemeinden endgültig beschliessen, ihre Gemeindestrukturen zusammenzufassen und sich zu verschlanken. Und genau das hat praktisch zeitgleich eben auch der Kanton vor. Das kantonale Projekt zur Gemeindestrukturreform nimmt seinen Anfang aber nicht nur auf Initiative vom Kanton. Einen weiteren Impuls geben zwei politische Vorstösse, die zur gleichen Zeit weitere Wellen schlagen. Und wenn ich sage zur gleichen Zeit, dann meine ich noch im gleichen Monat. Am 12. Mai 2003 reicht die SVP eine Motion ein, die der Regierungsrat beauftragen soll, die Organisation und die Struktur der Gemeinden zu hinterfragen und die Aufgaben im Bildungs- und Sozialwesen neu zu verteilen. Und nur rund 3 Tage später fordert der Stimmbürger aus Lintel in einem Memorialsantrag die flächendeckende Schaffung von Einheitsgemeinden im ganzen Kanton. Nur, das Ganze hat jetzt einen kleinen Haken. Die generelle Einführung von Einheitsgemeinden und die Horizontal von Schulgemeinden wären nämlich ein direkter Widerspruch. Welches Ziel also soll man verfolgen?
Wichtig ist eben auch gesehen, dass ganz unterschiedliche Vorstellungen da sind, wie dass man zusammenschliessen soll. Ich habe eigentlich beide Varianten schon erwähnt. Also soll man innerhalb der gleichen Gemeinde die verschiedenen Gemeinden vertikal zusammenfassen zu Einheitsgemeinden? Oder soll man die verschiedenen Gemeinden lassen, aber dann grenzüberschreitend zusammenschliessen? Und vor allem von der Schule und von der Fürsorge her ist vor allem das Grenzüberschreitende favorisiert worden und von Seiten der Ortsgemeinden eher die Einheitsgemeinde. Also die Initiative der frühen Einheitsgemeinde im Kanton Glaris ist eigentlich immer von den Ortsgemeinden ausgegangen.
Um gerade diese Fragen ausführlicher zu diskutieren, braucht es eine entsprechende Plattform. Und das trifft sich relativ gut, weil schon im März hat ja der Regierungsrat klar signalisiert, wir wollen handeln.
Erst so ab 2003, 2004 war der Regierungsrat gewillt gewesen, in Sachen Gemeindeorganisation mehr zu machen als vorher. Also dass vorher nicht viel gegangen ist, hängt damit zusammen, dass eben Gemeinden eigentlich mehr oder weniger zufrieden gewesen sind mit dem, was sie hatten. Beziehungsweise die kleinen Gemeinden, wie jetzt, wenn ich gesagt habe, die Espachetzigen, Luchsigen, die sind selber initiativ geworden, haben selber gemerkt, wir müssen etwas machen. Genau gleich nicht vor Hasle-Leukelbach, wo dann ein anderes Modell gewählt hat. Also das Modell, dass man gemeinsübergreifend eben die Schulen zusammengeschlossen hat oder die Fürsorge zusammengeschlossen hat. Und man hatte eigentlich auch die Absicht gehabt, die Ortsgemeinden zusammenzuschliessen. Das ist allerdings ein Projekt, das dann gestoppt worden ist, indem eben der Kanton die ganze Geschichte angepackt hat.
Im Dezember 2003 reicht der Regierungsrat eine entsprechende Vorlage im Landrat ein und beantragt einen Kredit für rund 250'000 Franken, der für die Erarbeitung von einer Vorlage an einer Gemeindestrukturreform dienen soll. Als Basis dieser Vorlage dient eine Analyse und das Konzept, das die Regierung nur wenige Monate vorher in Auftrag gegeben hat. 250'000 Franken für eine Reform. Das ist jetzt nicht gerade eine kleine Summe für so ein Konzept und darum überrascht es dann auch wenig, dass schon in der landrätlichen Kommission ausführlich über das Vorhaben debattiert worden ist. Und wie so oft, lassen kritische Stimmen nicht auf sich warten. Insbesondere die Gemeindebehörden von vielen Gemeinden sehen das Projekt von Anfang an kritisch. Da hilft es dann kaum, dass die Behörden von diesem Projekt offenbar erst in den Medien erfahren haben und sie damit schon von Anfang an das Gefühl hatten, irgendwie aussen vorgelassen worden zu sein. Diese Lager hätten allerdings nicht diverser können sein. Die Gegner meinen, es seien ja schon viele Fusionsprozesse, besonders im Glarner Hinterland, im Gange und man könne darum problemlos noch warten. Zudem bezweifelt sie, dass das Problem vom Kanton mit Gemeindefusionen einfach gelöst werden könnte. Der damalige Gemeindepräsident von Obstalden, der Fridolin Türst, avanciert rasch zum Wortführer der Kritiker. Sie sehen die Ursache von vielen Problemen beim Kanton selber und sehen die Gemeindestrukturreform nicht als Lösung für die vorhandenen Probleme. Und so fordern die Unterländer Gemeindepräsidenten mehr Beteiligung und Einbezug der Gemeinden, mehr Einbezug der Basis. Die Befürworter hingegen meinen, es sei doch gerade höchste Zeit für Fusionen, um einen noch grösseren Flickenteppich in der Gemeindelandschaft zu verhindern. Dazwischen gibt es dann auch Skeptiker, die zwar einen Handlungsbedarf sehen, sich allerdings dann uneinig gewesen sind, welchen Weg man konkret einschlagen soll. Vor allem aber stören sich viele an dieser sehr konkreten und spezifischen Zahl. an dieser Zahl 7, die die Regierung ihrem Konzept und ihrer ersten Analyse als Zielvorstellung für die künftige Anzahl Einheitsgemeinden im Kanton erwähnt. Sie findet, es sei doch nicht wichtig, wie viele Gemeinden es eigentlich genau wären, sondern dass die Gemeinden optimal funktionieren können. Schnell ist von Seiten der Regierung dann präzisiert worden, dass es sich eher um eine symbolische Zahl, also für einen Willen nach einer grundlegenden Veränderung, soll halten. Na, wenn das so ist. Trotz dieser Debatte genehmigt der Landrat den Kredit mit grosser Mehrheit und öffnet damit der Ausarbeitung der Vorlage zu Händen der Landsgemeinde 2006 die Tür. Mit einem frühen Einbezug der Gemeinden und ihren Meinungsmachern und einem gesetzlich sicheren Fundament soll das Reformvorhaben breit abgestützt und abgesichert sein. Damit wäre der Grundstein für die Reform fürs Erste gelegt. Jetzt geht es darum, konkrete Inhalte zu erarbeiten. Der Regierungsrat setzt dazu ein Projektteam mit rund 30 Mitgliedern ein. Die Leitung dieses Teams hat niemand Geringeres als Fritz Schiesser gehabt.
Nach dem Antrag auf generelle Memorialsantrag, generelle Einführung von der Einheitsgemeinde und nach dem Beschluss von der Landsgemeinde 2003 auf, über die gegenseitige Unterstützungspflicht, hat der Regierungsrat geht auch zur Umsetzung von, oder zur Bearbeitung von dem Memorialsantrag Einheitsgemeinde Projektorganisation aufbeigestellt, wo man ganz klar gesagt hat, wir müssen möglichst viele Kreise, die politisch mitwirken, einbeziehen. Also da sind alle Gemeinden, Gemeindearten einbezogen gewesen, da sind Partien einbezogen gewesen, da sind Wirtschaftsverbände, Sozialpartner, Kirchengemeinden sind einbezogen gewesen, obwohl Kirchengemeinden ja nie mit der Gemeindeorganisation oder Gemeindefusion und Strukturreform etwas zu tun hatten. Das war dann ihre Angelegenheit gewesen, wie sie sich organisieren wollen. Das Projektteam war am Anfang etwa 30 Leute gewesen, und dann hat man Experten noch beizogen und hat gesehen, ja, vielleicht die Organisation sollte man auch noch dazu nehmen. Am Schluss waren wir etwa 50 Leute und haben dann dem Regierungsrat ein Projekt vor, oder einen Projektentwurf vorgelegt mit einem Bericht, der möglichst breit abgestützt war in der Erarbeitung, sicher nicht überall in den Schlussfolgerungen, weil man natürlich dann auch abstimmen musste. Ich hatte die Leitung von dem Projektteam und damit bin ich eigentlich auch Ansprechpartner gegenüber dem Regierungsrat gewesen.
Im Mai 2004 also startet man zu den ersten Workshops. In den folgenden Monaten ist in den verschiedenen Arbeitsgruppen dann die Reform genauer erarbeitet worden. Die Projektgruppe hat dabei immer eine Aufgabe und ein Ziel vor Augen. Das Abwägen von Risiken und Chancen von einer Fusion zu höchstens 10 Gemeinden. Im Dezember 2004 präsentiert der Regierungsrat dann die ersten Ergebnisse in einer ersten Zwischenbilanz. Die Kernidee der ersten Projektphase besteht hauptsächlich darin, die Schulgemeinden im Kanton zu 5 bis 7 grösseren Schulgemeinden zusammenzufassen. Das Schulwesen hat mit Abstand auch den grössten Handlungsbedarf und daher liegt der Fokus auch klar darauf, dort das Defizit auszugleichen und Einsparungen in der Schule zu ermöglichen. Eine ähnliche Motivation hat man auch im Bereich des Fürsorgewesens gehabt. Die Arbeitsgruppe Sozialwesen ist jedenfalls schnell zum Schluss gekommen, dass das Sozialwesen künftig kantonal und nicht mehr auf Gemeindeebene organisiert soll sein. Eine Idee, die sich schliesslich bis zum Schluss soll halten soll.
Dann hatte man die Fürsorgegemeinden, die es ähnlich war, die finanziell zum Teil gut gestanden sind, andere, die im Tropf vom Kanton gehangen sind. Dort hat sich relativ rasch einmal die Frage gestellt, wenn man das Gebiet nicht dem Kanton übergibt. Und aus den Gemeinden, die natürlich finanziell nicht gut gestellt waren, ist die Initiative unterstützt worden, geben wir das dem Kanton. Dann ist das Sache vom Kanton. Auch das Vormundschaftswesen ist dort einbezogen worden. Vorher hatte man gemeinsweise Vormundschaftsbehörden gehabt. Und das ist eigentlich relativ ohne allzu grosse Diskussionen aufgenommen worden. Und ist auch nicht der Kernpunkt der Gemeindestrukturreform. Der Fürsorgegemeinde, also im Sozialwesen als solchem, sind einige Gemeinden gehangen, aber der Grossteil hat eigentlich gesagt, jawohl, das ist Sache vom, sollte Sache vom Kanton sein, auch was das Vormundschaftswesen betrifft, zumal der Bund ein neues Vormundschaftsrecht beschlossen hat, wo einiges komplexer ist als das alte Vormundschaftsrecht.
In einem Punkt aber ist die erste Zwischenbilanz von der Regierung deutlich weniger radikal. Die Arbeitsgruppe politische Gemeinden, die ja die Aufgabe hatte, die Fusion von der Orts- und Nachgemeinden zu prüfen, tut sich schwer. Ihre Ergebnisse sind vorerst zurückhaltend, voll mit Bedenken. Vor allem aber scheint man sich dort davor zu fürchten, das Thema Fusion von Ortsgemeinden gründlich anzugehen. Aus Angst, dass nur schon Diskussion darüber den Ortsgemeinden später zum Verhängnis werden könnte und man diese Offenheit als Zustimmung interpretieren könnte. Ja, wir lassen die Ortsgemeinden in Sachen Fusion darum besser vorerst aus dem Spiel, denkt man sich und schaut, wie man stattdessen die Zusammenarbeit in den Ortsgemeinden stärken könnte. Das ist der Schluss, den man hier in der ersten Phase gezogen hat.
Also man muss natürlich klar sehen, politisch sind die Ortsgemeinden entscheidend gewesen. Bürgergemeinden hatten es nicht mehr so viel gehabt. Die noch Geld hatten, die haben noch bestanden. Die anderen hat man vorne schon mit der Ortsgemeinde zusammengeschlossen gehabt. Im Schulwesen war ein grosses Interesse der Bevölkerung da gewesen. Darum ist die Schule im Vordergrund gestanden. Man hat aufgezeichnet, welche Gemeinden noch in der Lage sind, mittelfristig eine Primarschule zu führen. Welche Gemeinden sind das nicht mehr in der Lage? Welche Gemeinden können eine Oberstufe führen? Welche Gemeinden können nicht mehr eine Oberstufe führen aufgrund der Bevölkerungsentwicklung? Wir hatten ja auch einen Bevölkerungsrückgang gehabt, beziehungsweise ein ganz schwaches Bevölkerungswachstum. Das kommt noch dazu. Und der Geburtenrückgang. Also man hat an gewissen Orten gemerkt, wir können gar keine Schule mehr führen. Und darum sind die Schulgemeinden im Vordergrund gestanden. Und man hat aber auch, wie ich es vorhin gesagt habe, gesehen, wenn wir einen weiteren Schulkreis machen, dann schalten wir Gemeindeversammlungen aus, weil über den Schulkreis entscheidet der weitgehende Schulrat, also Kreisschulrat. Und das ist demokratisch natürlich nicht unbedingt vorteilhaft. Und dann hat man zuerst einmal versucht, für die Schulwesen Lösungen zu finden, durch Zusammenschlüsse von Schulgemeinden, hatte aber schon einzelne Einheitsgemeinden gehabt. Also hat man müssen, weil es bei denen gar keine Schulgemeinde mehr gegeben hat, hat man müssen die Einheitsgemeinde als Partnerin nehmen. Und irgendwann hat man dann mal gesagt, also der Flickenteppich so, das funktioniert eigentlich nicht. Da müssen wir jetzt wirklich anders dahinter. Aber das Schulwesen war eigentlich schon der Treiber gewesen, in dem Sinn, dass man gesehen hat, erst einmal die Bevölkerung will eine Schule in der Gemeinde. Das bringt Leben. Eine Gemeinde ohne Schulhaus und ohne, also gefüllt Schulhaus, das ist nicht erstrebenswert. Und das alles miteinander hat man dann gesehen, man kann die Schule schon so organisieren, dass das funktioniert. Aber das ist nicht die Lösung aller Fragen.
Ja, der Regierungsrat erhofft sich dann zwar, dass die Orts- und Tagegemeinden innerhalb von 12 Jahren nach dem Vorbild der Schulgemeinden schließlich selber fusionieren soll, sozusagen animiert von diesen Schulgemeinden. Ob das dann auch tatsächlich so geworden wäre, das steht dann natürlich in den Sternen. Für ein kantonales Projekt mit den Ortsgemeinden im Projekt integriert, sei die Zeit jedenfalls noch nicht reif genug. Nein, man wird ja zuvor nicht überladen. Nicht, dass dann am Ende das ganze Projekt daran noch scheitert. Der Kurt Reifler, der Antragsteller von 3 Gemeinden, erläutert uns seine Einschätzung dazu.
In der Politik braucht es Mehrheiten. Und wenn man von Anfang an auf das Modell gegangen wäre, das schlussendlich die Bürgerinnen und Bürger beschlossen haben, wäre es wahrscheinlich, die Chance wäre sehr klein gewesen, dass es so durchgekommen wäre. Darum ist man eher vorsichtig dahin gegangen, hat aber früh gesagt, man will dann mal noch mehr fusionieren, allenfalls zu einem 3er-Modell später, aber das wäre so langwierig gewesen. Und darum war ich vorsichtig gewesen, von der politischen Seite her. Nichts Schlechtes dabei, verständlich auch. Und schlussendlich hat halt die Landsgemeinde entscheiden, so gefällt.
Trotz der eher zurückhaltenden Vorschläge kommt man aber in der Frage, welches Modell von der Fusion man jetzt bevorzugt, zu einem klaren Schluss. Also zumindest vorerst. Mit dem Entscheid, die Schulgemeinden zu grossen Gemeinden zu fusionieren und damit nicht auf Einheitsgemeinden zu setzen, ist klar geworden, dass horizontale, grenzüberschreitende Fusionen Zukunft sollen sein und dass das Projekt nicht im eingegangenen Memorialsantrag zur Bildung von Einheitsgemeinden folgen wird. Auch da wird deutlich, dass der Fokus in erster Linie auf den Schulen und nicht auf den Ortsgemeinden liegt. Als Folge dieser ersten Ergebnisse entscheidet sich der Regierungsrat aber dennoch, die finanzielle Unterstützung für die Bildung von Einheitsgemeinden bis auf Weiteres einzustellen. Aber man kann sich ja dann nicht bedenken, wie das aufgenommen worden ist. Während sich die Schulgemeinden über die ersten Ergebnisse also grundsätzlich können freuen, sind die Signale aus dem Projektteam aber gerade für die Gemeinden ein Schlag ins Gesicht gewesen, die erst gerade zu Einheitsgemeinden fusioniert haben. Und das sind dann nicht gerade wenige gewesen. Insbesondere die erst Monate zuvor gegründete Einheitsgemeinde Luchsigen sieht das Modell der Einheitsgemeinde nach wie vor als zukunftsfähig und sieht darum nicht ein, wieso das Modell nicht mehr tragbar sei. Den grössten Widerspruch sieht man aber darin, dass eine Fusion von Schulgemeinden bedeutet hätte, dass die Schulgemeinden zuerst aus diesen neuen Einheitsgemeinden hätten müssen rausgelöst werden, nur um dann nachher wieder in die neuen, grösseren Schulgemeinden fusioniert zu werden. Genau dieser Umweg ist dann aber auch der landrätlichen Kommission um Martin Landolt ein Rätsel. Sie fordert mehr Mut, mehr Direktheit, aber auch mehr Fingerspitzengefühl. Vielleicht sogar eine Variante ohne Etappen und ohne Umweg. Also, back to the drawing board. Oder auch nicht. Trotz durchzogenem Feedback hat man vorerst den bestehenden Kurs weiterfahren und vertiefen. Das Projektteam ist darum kurz darauf auf 50 Personen erweitert worden. Die Gruppe Schulgemeinden nutzt die nächsten Monate, um sich vertiefter mit der Organisation, der Grösse, den Finanzen der künftigen Schulgemeinden und dem Standort der Schulen zu befassen. Insbesondere die Infrastruktur könne mit den Fusionen effizienter genutzt werden. Allerdings muss man schon bald ernüchternd feststellen, dass auch mit Fusionen von Schulgemeinden kaum Einsparungen möglich sind, wenn gerade im Bereich der Verwaltung und Koordination sehr wohl Potenzial besteht. Bei Primarschulen sieht man da ein Optimum bei ungefähr 1500 Einwohnern von einer Gemeinde, bei Oberstufen ein Optimum von 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern. In der Gruppe Sozialwesen ist ebenso am bestehenden Kurs festgehalten worden. Trotz der Feststellung, dass das Sparpotenzial im Fürsorge- und Vormundschaftswesen, wo nichts zugestossen ist, ebenso klein war, bleibt die Idee der Kantonalisierung auch in der weiteren Phase grundsätzlich unbestritten. Die Projektgruppe Politische Gemeinden kommt dann aber auch nach deren ersten Präsentation nicht wirklich weiter. Schnell ist die Erkenntnis gekommen, dass die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden dort, wo sie effektiv und gewinnbringend ist, in den meisten Fällen schon besteht und wenig aber ausgebaut werden kann. Insbesondere im Forst, den Werkhöfen und der Wasserversorgung. Bei den technischen Betrieben wären da zwar Sparpotenzial entstanden, aber nur, wenn die auch fusioniert hätten. Auch da wäre also in erster Linie ein grosses Umdenken nötig gewesen. Doch das scheint für viele noch zu viel des Guten.
Die verstärkte Zusammenarbeit, also wenn man den Forstbereich nimmt, da ist natürlich viel durch die eidgenössische kantonale Gesetzgebung vorgegeben. Darum ist die Zusammenarbeit im Forstbereich auch wahrscheinlich am weitesten vorgeschritten gewesen. In anderen Bereichen hat man dann aus der Not eine Tugend gemacht. Man hat mit Wasserversorgungen zusammengespannt, Löschwasserversorgungen, man hat Reservoir zusammengehängt und so. Strassenunterhalt und so weiter, Werkhöfe und so. Das sind so Zusammenarbeiten zwischen den Gemeinden. Eigentlich ganz vernünftig, aber gleich hätte jede Gemeinde müssen das selber organisieren. Man hätte dann nicht einfach sagen, du Gemeinde übernimmst jetzt bei uns das ganze Bauwesen oder weiss nicht was. Und das hat dann zwar eine Verbesserung gebracht, aber nicht das Ergebnis, das man sich eigentlich gewünscht hat.
Schon Schon bald aber soll es im Projektteam zu einem fundamentalen Wandel kommen. Hätte man das präsentierte Modell verfolgt und hätte die Ortsgemeinde dann tatsächlich der Schulgemeinde gefolgt, gäbe es heute 7 Schulgemeinden und 7 Ortsgemeinden im Kanton. Es hätte sich also primär um eine Schulreform gehandelt. In der Projektgruppe selbst ist da aber schon bald die Frage aufgekommen, ist das wirklich unser Ziel? Ist ein etabliertes Vorgehen von Schulgemeinden zu grossen, dann zu Ortsgemeinden und dann eventuell zu Einheitsgemeinden das richtige Vorgehen? Warum die beiden Gemeinden dann nicht direkt zu Einheitsgemeinden zusammenschliessen? Warum dann auf 2 Gleise fahren? Immerhin wurden die Einheitsgemeinden damit nicht unnötig aufgeteilt und die Gemüter der Behörden aus Einheitsgemeinden nicht unnötig erhitzt. Möglicherweise hätte man so selbst grössere Gemeinden auf seiner Seite. Gute Fragen findet man dann auch in der Projektgruppe. Mehr noch, man ist sogar zum Schluss gekommen, dass die Mehrheit der Mitglieder diese Variante gar bevorzugen würde. Allerdings meint Fritz Schiesser als Reaktion auf die Präsentation der Vorhaben der Gemeinde, wenn gerade er sich über die plötzliche Begeisterung für einen direkten Weg freue, insbesondere auch von Seiten von einigen Gemeindepräsidenten, könne er sich nicht der Gedanken verwehren, dass sie dadurch einzig die Selbstständigkeit von ihrer eigenen Gemeinde bewahren wollen. Ob diese Vermutung, das Futter so künstlich so zu überladen, dass am Ende alles daran scheitert, stimmt, wissen wir natürlich nicht. Wenn ja, dann wäre das jedenfalls ein taktischer Geniestreich von erster Klasse. Mal abgesehen davon, dass er nicht funktioniert hat. Mit der Erkenntnis und dem mehr als deutlichen Signal aus Presse und Behörden, vielleicht doch noch eine direktere Variante zu prüfen, stößt man auch in der landrätlichen Kommission auf Gehör. Auch sie begrüßt ein direktes Vorgehen. Kurz darauf aber entscheidet dann der Regierungsrat dazu, noch im April 2005 eine neue Arbeitsgruppe einzusetzen und so eine direkte Fusion zu prüfen. Viel Zeit bleibt dieser neuen Arbeitsgruppe allerdings nicht. Schließlich muss das Projekt in 2 Monaten abgeschlossen sein. Und damit fährt dann der ganze Zirkus von vorne an. Unter der Leitung vom Präsidenten der zuständigen Kommission, Martin Landolt, analysiert die Arbeitsgruppe vorerst die neue Situation. Und stricht die Zahl 7 gerade mal aus dem Programm. Die neuen Ziele sind stattdessen gewesen, dass kurzfristig eine dringende finanzielle Verbesserung und langfristig möglichst autonome, überlebens- und entwicklungsfähige Gemeinden angestrebt werden muss. Möglichst grosse Gefäße zu schaffen, wo sich dabei an den Planungsregionen und Wirtschaftsschwerpunkten Unterland, Mittelland und Hinterland orientiert, erscheinen der Gruppe am sinnvollsten.
Also es ist ja immer ein bisschen diskutiert worden, nachdem die Zusammenschlüsse im Grosstal angefangen haben, also die horizontalen Zusammenschlüsse, wie man das weiter könnte führen. Und in dem Projektteam, das wir hatten, hat man natürlich auch verschiedenste Modelle diskutiert. Auch das Rührmodell ist diskutiert worden. Man hat das nicht ausgeschafft, man ist nicht ins Detail gegangen. Wenn man den Kanton anschaut, und das ist in diesem Projektteam relativ rasch akzeptiert worden, haben wir 3 verschiedene Gebiete. Wir haben das Unterland, das Mittelland und das Hinterland. Das sind die 3 Stufen im Kanton, wenn man das geografisch anschaut. Und dann ist irgendwann einmal die Idee entstanden, man kann doch in jeder von diesen 3 Regionen 3 Gemeinden machen. Und das ist dann eigentlich das 9er-Modell. Daraus hat sich das 9er-Modell ergeben. Man hat dann mal überlegt, wie könnte man das im Unterland machen, was passt zusammen, was müsst zusammen. Im Mittelland war es einfacher gewesen. Da war Netschl und einer da. Und Glarisrieder. Glarisrieder hatte ohnehin schon eine Schulgemeinde miteinander gehabt, aber auch die Ortsgemeinden waren getrennt. Die Fürsorgegemeinden weiss ich nicht einmal mehr, aber ich glaube, die haben auch eine gemeinsame gehabt. Und im Hinterland war es ein bisschen komplizierter gewesen. Aber da war eigentlich auch das Kleintal, das hintere Grosstal, das vordere Grosstal. Und das hat die Leute im Projektteam relativ rasch überzeugt. Und aufgrund von dem hat man dann das Modell ausgeschafft.
Das Modell aus 3 Einheitsgemeinden ist zwar diskutiert worden, das Modell gilt damals aber als nicht durchsetzbar, weil noch nicht überall der gleiche Handlungsbedarf bestehe. Es ist darum auch nicht weiter bearbeitet worden. Ob schon die Gruppe sogar zum Schluss gekommen ist, dass die drei Gemeinden aus ökonomischer Sicht besser sind. Aber ja, auf Papier ist halt noch vieles möglich. In Rekordzeit ist ein neues Modell erarbeitet worden. Fairerweise muss man allerdings erwähnen, dass die Fusion zu grösseren Einheitsgemeinden ja nicht erst mit der Arbeit von der Arbeitsgruppe entstanden ist. Vielmehr ist das Modell damit erstmals, sagen wir, salonfähig geworden und in einem breiteren Diskurs gebracht worden. Mit dem Modell aus 9 Gemeinden stößt dann die Arbeitsgruppe demnach auch auf breite Zustimmung, ja fast Begeisterung innerhalb des Projektteams. Mit einem errechneten Sparpotenzial von 4,5 Millionen Franken, das, wenn auch nur mit einem Abbau von Stellen erreicht werden kann, überzeugt das neue Modell auf ganzer Linie. Und dabei sprechen die Argumente aus Sicht der Arbeitsgruppe für sich. Die Verwaltung wird effizienter und kundenfreundlicher, die Finanzen transparenter, der Entscheidungsweg kürzer und die Gemeinden können neu auch strategische Ziele setzen. Ganz zu schweigen davon, dass diese Variante direkter und ehrlicher sei als die erste Variante. Die Arbeitsgruppe ist gar der Überzeugung, dass das Modell aus je 3 Einheitsgemeinden in 3 Planungsregionen unwiderstehlich sei. Bei guter Führung und Umsetzung sieht man sogar da die Möglichkeit, dass sich das Sparpotenzial von 4,5 Millionen Franken noch verdoppeln könnte. Naja, dann wollen wir dem jetzt einmal glauben. Jedenfalls stößt das Modell aus den Gemeinden Niederurne, Neffels und Mullis im Unterland, Netschl, Glaris und Enneda im Mittelland und Schwanden, Ilm und Lintel in der Schlussabstimmung im Projektteam auf grosse Mehrheit und Sympathie. Es zeigt sich ein radikaler Meinungswechsel auf der Zielgerade. Und das, obwohl der Regierungsrat bis zuletzt trotz heftiger Kritik an einer sanfteren Vorgehensweise festgehalten hat. Erst nachdem die Projektgruppe in ihrem Schlussbericht die Vorlage detailliert erläutert und konkrete Empfehlungen abgibt, lässt sich dann auch die Regierung Mitte Juli 2005 endgültig vom radikaleren Modell überzeugen. Warum man von einem Moment zum anderen einen derartigen Kurswechsel vollzogen hat, kann dann auf verschiedene Arten gedeutet werden. Ob das taktische Gründe hat, ob es aus der Feststellung entstanden ist, eine Fusion von Schulgemeinden alleine würde nicht den gewünschten Spareffekt erzielen, ob man die neuen Einheitsgemeinden so doch noch vom Fusionsprojekt überzeugen kann, ob das Ganze nicht als einfachste Wunderlösung erscheint, wo scheinbar oder vermeintlich alles auf einen Schlag lösen kann. Gibt es das überhaupt? Oder steckt am Ende dann doch nicht gar die Hoffnung von den einzelnen Präsidenten, das ganze Projekt würde so an einer Landsgemeinde, wie von der Regierung lang befürchtet, scheitern dahinter? Von schrittweisen Fusionen hat jedenfalls in der Projektgruppe schon bald niemand mehr wollen, etwas wissen. Die Ausgangslage, in der der Regierungsrat seinen definitiven Entscheid jetzt zu fällen hatte, ändert sich in diesen kurzen Monaten aber deutlich. Zum einen ist da die Tatsache, dass im März 2005 das Gemeindefinanzrating zu den Zahlen vom Jahr 2003 veröffentlicht worden ist. Das Rating zeigt ein derart schlechtes Bild von den Finanzen, dass die Südostschweiz wohl nicht mehr anders zu sagen hat als zum Heulen. Damit heult Südostschweiz aber keinesfalls alleine. In der breiteren Öffentlichkeit ist die neue Faktenlage scheinbar ebenso nüchtern aufgenommen worden. Die Stimmung kippt aber schon bald weg vom Schock hin zum Willen, das Problem jetzt noch umso gründlicher anzugehen. Die neuen Zahlen scheinen da, als hätte man wie einen Schalter umgelegt, den Mut zu gründlichen Reformen angekurbelt zu haben. Unterstrichen wird das dann auch an der Landsgemeinde 2005. In dem die Stimmbevölkerung der Memorialsantrag zur Schaffung von Einheitsgemeinden, der 2003 eingereicht worden ist und darum eigentlich schon 2005 hätte müssen beraten werden sollen, stillschweigend auf das Jahr 2006 verschiebt. So macht die Bevölkerung klar, dass sie eine Fusion anstreben will, die einem klaren und einheitlichen Konzept folgt und erlaubt der Regierung, das Projekt weiter auch als Ganzes zu planen, so wie sie es bisher ja getan hat. Die Regierung ist angesichts der klaren Zeichen von Bevölkerung, Landrat und Projektgruppe jedenfalls bereit gewesen, in dem Fall doch einen radikaleren Schritt zu wagen. Und sie beschließt darum, eben nicht nur die Schulgemeinden zu fusionieren, sondern alle Gemeinden inklusive Tagegemeinden. Aus den unverbindlichen Vorschlägen, Empfehlungen und Hinweisen von der Projektgruppe müssen jetzt konkrete Aufträge ausformuliert werden. Zeit dafür hat der Regierungsrat bis September 2005. Dann nämlich muss das Dossier im Landrat übergeben werden. In mehreren Klausursitzungen geht der Regierungsrat Schritt für Schritt durch die Anträge durch. In vielen Fällen folgt der Regierungsrat den Empfehlungen von der Projektgruppe. Auch das Ziel von der Umsetzung bis zum 1. Januar 2011 übernimmt die Regierung. Auf die Gefahren, wo das Team um Martin Landolt beim Modell aus 9 Gemeinden gestossen ist, ist auch die Regierung aufmerksam geworden. Insbesondere der Ausgleich von den vielen verschiedenen Vermögensverhältnissen unter den Gemeinden soll möglichst fair sein. Auch der Stellenabbau von insgesamt 1700%, davon allein 700 in der Verwaltung, soll zu einem Knackpunkt werden, wenn gerade auch nicht unlösbar. Einzig an der Anzahl Gemeinden macht die Regierung noch eine Änderung. Sie macht aus 9 nämlich 10 Gemeinden. Das Modell aus 9 Gemeinden hätte nämlich vorgesehen, die Gemeinde Mullis und alle Gemeinden vom Kirzer inklusive Mühlihorn zu einer Gemeinde Mullis zusammenzufassen. Der Regierungsrat teilt die Gemeinde aber auf in eine Gemeinde Kirzer und eine Gemeinde Mullis und schafft damit die 10. Gemeinde. Die Begründung dazu ist eigentlich einfach. Die Gemeinden im Kirzer sind bereits eng miteinander verflochten und wenn auch eine gewisse Verbindung zu Mullis besteht, so würde man ja beispielsweise auch nicht die Gemeinde Schwanden mit den Gemeinden im Senftal fusionieren. Fair enough, kann man sagen. Abgesehen von diesen Änderungen aber folgt die Regierung grundsätzlich allen Empfehlungen von der Projektgruppe. Damit steht also fest, nach dem 1. Januar 2011 soll der Kanton noch aus den Gemeinden Niederurnen, Nevels, Mullis, Kirzer, Netzstel, Glaris, Enneda, vorderes Grosstal inklusive Mittlödi, hinteres Grosstal und dem Senftal bestehen. Wobei er ebenso beifügt, dass die Gemeinde Senftal wohl zu klein sei und das Optimum von etwa 2000 Einwohnerinnen und Einwohnern knapp verfehlen wird. Nichtsdestotrotz, das Reformpaket nimmt zügig Form an. Das Paket füllt dann die Regierung zusätzlich mit sogenannten flankierenden Massnahmen, die sich besonders auf den Prozess der Fusion zu fokussieren hatten. Als besonders herausfordernd erweist sich da nämlich eben die unterschiedlichen Vermögensverhältnisse der verschiedenen Gemeinden. Wie nämlich die Projektgruppe bereits erwähnt hat oder geschrieben hat, sagen die grosse Solidarität in den Gemeinden und einen optimalen Ausgleich zwischen den Gemeinden nötig, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Die Umsetzung der Reform budgetiert dann der Regierungsrat mit 21 Millionen Franken, die bei Bedarf um 2 Millionen Franken aufgestockt werden können. Einerseits müssen in einer ersten Priorität die Bilanzfehlbeträge untereinander ausgeglichen werden und andererseits müssen die Nettoschulden der einzelnen Gemeinden verringert werden, wofür die Regierung ganze 12 Millionen Franken budgetiert. Rund 5,8 Millionen Franken sind vorgesehen, um diesen Gemeinden ein Zückerli zu geben, die bereits vor 2010 zu den geplanten Gemeinden fusionieren wurden. Diese Gelder soll der Kanton aus den Steuerreserven, den Fürsorgevermögen und den Effizienzfonds für Schulgemeinden und für Gemeindefusionen entnehmen. Neben finanziellen Massnahmen schlägt er zum Beispiel ein Sicherungssystem vor, das in der ersten Legislatur der kleineren Gemeinden einen Sitz in der neuen Gemeinde zugesichert hat, wenn ihre Bevölkerung mehr als 10% der neuen Gemeinde betreut hat. Zusätzlich müssen dann neben der Fusion auch neue Rechnungssysteme, wie zum Beispiel das heutige HRM2, eingeführt werden oder ein neuer Finanzausgleich ausgearbeitet werden. Damit hat die Regierung ihr Vorhaben komplett. Das Reformpaket kann zugeschnürt und an Landrat weitergegeben werden. Vorher aber macht es noch einen kurzen Halt in der vorbereitenden, zuständigen landrätlichen Kommission. Die zuständige Kommission befasst sich Anfang Januar 2006 mit dieser Vorlage. Sie stimmt dem Vorhaben grundsätzlich zu. Der Fusionsbonus von maximal 5,8 Millionen Franken streicht sie aber. Der Landrat, der das Projekt nur kurz darauf beratet, folgt der Kommission und genehmigt das Paket. Ohne Bonus natürlich, womit die Gesamtkosten auf 16 Millionen Franken absinken. Zwar sind im Landrat Anträge zu anderen Modellen und Grenzverläufen angehört worden, eine reelle Chance hat aber keins von diesen alternativen Modellen gehabt. Genauso wenig wie die Anträge auf Rückweisung und Ablehnung. Ja, und so ist es geschafft gewesen. Das Reformpaket steht. Das Reformpaket ist aber nicht gerade einfach nur das Lichtgewicht. Nicht, weil es inhaltlich nicht schon genug Diskussionspunkte hat, sondern weil die vorgesehenen Änderungen derart viele Bereiche anschneiden, dass es sich schließlich rechtlich um eine recht ziemlich komplexe Abstimmung handeln wird. Geändert werden müssten nämlich das Gemeindegesetz, das Sozialhilfegesetz, das Gesetz über die Schule und Bildung und das Steuergesetz. Und das alles wegen einer Gemeindefusion. Weil es eben gerade derart viele Themenbereiche und Variablen gibt, ist es eigentlich nicht mehr möglich, einfach da mit Ja oder Nein abzustimmen. Dem ist sich der Regierungsrat vollends bewusst und weist dann darauf hin, dass bei der entsprechenden Anträge die Vorlage auf ganze 6 Teilbereiche muss aufgeteilt werden. So, dass der Stimmbürger und die Stimmbürgerin auch zu allen Teilbereichen Änderungen und Rückweisungen beantragen kann. Hervorzuheben ist nämlich, dass bei einer Annahme vom Beschlussentwurf für die 10 Gemeinden künftig in der Kantonsverfassung die Gemeinden auch ausdrücklich aufgezählt werden. Eine zwangsweise Veränderung im Bestand benötigt dann die Zustimmung der Landsgemeinde. Freiwillige Zusammenschlüsse sind dagegen ohne eine solche Zustimmung noch zulässig. Im September ist also klar geworden, welche Massnahmen der Kanton ergreifen will, um die Herausforderungen und Probleme der Glarner Gemeinden und dem Kanton in den Griff überzukommen. Die Arbeiten der Projektgruppe Gemeindestrukturreform tragen jedenfalls Früchte und werden vom Landrat gut geheissen. Bis die Landsgemeinde aber darüber entscheiden wird, müssen noch einige lange Monate ins Land ziehen. Monate, wo insbesondere die Regierung noch viel Öffentlichkeitsarbeit zu tätigen hat. Wenn gerade der Landrat die Vorlage relativ deutlich genehmigt, ist spätestens dann vorne in der Vernehmlassung schon klar geworden. Ein einfaches Spiel wird das Ganze an der Landsgemeinde sicherlich nicht. Schon wo die Regierung ihre Vorlage an Landrat übergibt und anschliessend die Gemeindebehörde an rund 2 Infoabend über das Vorhaben zu informieren versucht, öffnet sich da wieder deutliche Gräben. In Dutzenden Lesebriefen, aufregenden Stammtischdiskussionen und hitzigen Debatten ist das Projekt von A bis Z und bis auf seine Knochen durchleuchtet worden. Die Kritik geht dabei von völliger Ablehnung über Ablehnung in einigen Punkten zu voller Zustimmung, wobei sich Zustimmung noch eher auf eine bescheidene Weise zeigt. Auf Kritik von der Öffentlichkeit reagiert die Regierung mit durchaus viel Deckung aus dem Landrat. Die offizielle Vernehmlassung aber, wo gesamthaft rund 70 Antworten eingegangen sind, zeigt ein anderes Bild. Wie so viele im Kanton teilt man dort grundsätzlich die Ansicht, dass die Reform nötig ist, in den Detailfragen aber, da ist man sich weniger einig. Im Gegenteil, das Wort Detailfragen ist dezent untertrieben. Die Skepsis fußt dabei einerseits schon in grundsätzlicher Zweifel. Nach wie vor sieht man die Fusion eher als Zwangsfusion und man betont, das Ganze müsse doch viel eher von unten aufwachsen. Der Vorwurf kommt, dass die Grenzen von den neuen Gemeinden unnatürlich sind und mit taktischen Hintergedanken gewählt sind. Vor allem kleinere Gemeinden wurden de facto von den grösseren Nachbarn geschluckt. Das Zechnermodell sei darum taktisch, weil eben so die grösseren Gemeinden nicht einmal eingebunden sind und die nötigen Mehrheiten darum auch nicht in Gefahr. Zudem sei es ein Wunschdenken, die finanziellen Probleme des Kantons werden durch eine Fusion von Gemeinden behoben. Schwache Gemeinden zusammenzuschliessen, würde schliesslich nicht automatisch eine starke Gemeinde ergeben. Im Gegenteil, man wird mutwillig gewachsene Strukturen zerschlagen. Die Kritik wirft allerdings auch durchaus berechtigte Fragen auf. Was soll mit den vielen Schulen und Gemeindehäusern passieren? Wie kann die Bürgernähe von den gewachsenen Strukturen in den neuen Gemeinden aufgenommen werden? Wie wird die Identität eines Dorfes in grösseren Gemeinden bewahrt? Und was geschieht mit den Mitarbeitenden von den alten Gemeinden? Und so muss sich die Regierung auch der Kritik stellen, die prognostizierten Einsparungen von 4,5 Millionen Franken pro Jahr seien unrealistisch. Die Dienstleistungen und Infrastrukturen, die eine Gemeinde zu unterhalten hat, würden ja mit der Fusion schliesslich nicht einfach verschwinden. Es wird befürchtet, die Verwaltungen würden vielleicht zwar professioneller, aber darum auch teurer. Der örtliche Service Public wird über kurz oder lang verschlechtert, weil er aus Kostengründen dann zentralisiert wird. Ganz entgegen von der Hoffnung von der Regierung sind die Rückmeldungen also mehrheitlich negativ. Die Südostschweiz schreibt damals: Offenkundig ist die Regierung bestrebt, sich vom Vernehmlassungsergebnis zur Gemeindestrukturreform bestätigt vorzukommen. Man kann dies insofern nachvollziehen, als sie nicht unnötig Sand ins Getriebe des bereits rollenden Reformzuges bringen will. Allerdings muss man beim Blick auf die detaillierten Vernehmlassungsresultate sagen, das Gesamtfazit, das die Regierung aus ihnen zieht, mutet doch etwas gar zweckoptimistisch an. Wenn in den Vernehmlassungen die Verschmelzung von Schul- und Ortsgemeinden nur mit 30 zu 26 gutgeheißen, die Bildung von 10 Einheitsgemeinden mit 19 zu 28 abgelehnt, das Sparpotenzial von 4,5 Millionen mit 9 zu 23 verneint und das Bonussystem mit 12 zu 48 verworfen wird, dann sind das mehr als nur beiläufige Widerstände. Ob man da in der Tat davon sprechen kann, der Reformkurs sei von der Vernehmlassung bestätigt worden, ist Ansichtssache. Vorbehalt gegenüber dieser Vorlage haben nämlich auch die Schulgemeinden gehabt. Die Schulgemeinden haben das Vorgehen zu grösseren Einheiten befürwortet, weil sie gefunden haben, ja, das kommt der Organisation der Schulen besser gerecht. Wieder andere aber sind der Ansicht gewesen, man müsse doch direkt zu 3 Gemeinden fusionieren. Vereinzelt gibt es dann auch von Seiten von einzelnen Gemeinden Zustimmung zur Vorlage. Sie sind dann der Ansicht, die Investitionen würden sich lohnen und ohne Druck vom Kanton würde sich ohnehin nie etwas ändern. Die Regierung haltet jedenfalls an ihrem Kurs fest und zieht jetzt nun mal alle Register. Um das Projekt in der Bevölkerung beliebter zu machen, lanciert sie eine umfangreiche Werbekampagne. Ein doch eher selten antreffendes Werbemittel für eine Landsgemeinde. Doch sie wirkt. Ab Februar 2005 dominiert kein anderes Thema die Politik so sehr wie die Gemeindestrukturreform. Mittels Broschüren, Informationsblätter, Info-Anlässe und viel Mund-zu-Mund-Propaganda soll das Projekt breit in der Bevölkerung abgestützt werden. In der rund 8-seitigen Broschüre werden die Vor- und Nachteile von der Fusion ausführlicher erklärt. Auch die Gegnerschaft kommt zu Wort, wenn gerade auch nur auf einer Seite. Mit dieser Informationskampagne sind die Grundlagen für eine aus Sicht der Regierung erfolgreiche Landsgemeinde jedenfalls geschaffen. In den kommenden Wochen wird Fusion weiter in den Medien diskutiert werden. Befürworter und Gegner werden mobilisieren. Es geht schließlich um alles oder nichts. Zahlt sich das Festhalten an einem eingeschlagenen Weg von der Regierung aus oder scheitert das Projekt am 7. Mai an der Landsgemeinde 2006?
Das war Episode 3 vom Podcast zur kleinen Gemeindestrukturreform von 70 zu 3, ein Projekt vom Ortsgeschichtsverein Engi. Ein besonderer Dank geht an alle Interviewpartner von dieser Episode. Das sind der Kurt Reifler, der August Rohr und der Fritz Schiesser. Angaben zu den Quellen findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, dass du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist.